Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Guten Morgen an diesem Ostermontag. Wie gut ist es, dass wir noch zwei Osterfeiertage haben. Man kann das an einem Tag gar nicht alles fassen und verpacken. Ich grüße Sie mit dem Lehrtext für den Ostermontag. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wie gut, dass wir einen auferstandenen Herrn haben. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden, haben wir gerade gehört. Und wir wollen jetzt uns innerlich und äußerlich wach machen mit dem Lied »Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin, die Sonne ist aufgegangen«. Ich bin heute Morgen schon von Königsfeld rübergefahren. Es war eine wunderbare Stimmung. Dieser Ostermontagsmorgen. Als Schriftlesung lese ich Ihnen 5 Verse aus dem Auferstehungspsalm. Was ist der Auferstehungspsalm? Es ist Psalm 16 und aus diesem Psalm hat Petrus auch in seiner Pfingstpredigt sein Evangelium in Apostelgeschichte 2 geschöpft. Vielleicht können Sie das heute mal noch nachlesen. Aber ich nehme jetzt diese Verse aus Psalm 16, ab Vers 8 bis 11. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Oder wie Luther's übersetzt hat, dass dein Heiliger verwese. Haben Sie den Hinweis auf die Auferstehung gemerkt? Vers 11 noch, du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und jetzt können wir noch mal ein ganzes Auferstehungslied singen. Nummer 80, erschienen ist der Herrlichtag. Alle 5 Strophen, dieses Lied von Nikolaus Hermann, 80, 1 bis 5. Ja, sie tun uns einfach gut, diese Auferstehungslieder. Zu Trost du uns erstanden bist. Jawohl, das halten wir fest. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass wir an deinem Ostersieg festhalten dürfen, mitten in allen Turbulenzen und allem Chaos unserer Zeit. Danke, dass der Fürst dieser Welt unterlegen ist, dass du der Sieger bist. Und danke, dass wir zu diesem auferstandenen Herrn aufschauen dürfen. Du weißt jetzt, aus was wir heute schon herausgekommen sind, was wir mitgebracht haben, auch vielleicht an Lasten und Traurigkeiten. Danke, dass wir es jetzt alles vor dir loslassen dürfen. Lehre du unsere Hände, mach sie frei und offen und empfangsbereit für dich. Danke dafür. Amen. Sie haben ja gestern miteinander den Auferstehungsbericht aus Lukas 24 am Anfang miteinander angeschaut. Und Schwester Magdalene hat ja gesagt, die Fortsetzung kommt heute. Aber wir werden das heute auch noch mal teilen. Das ist nämlich so ein intensiver Text, dass wir den heute Morgen gar nicht schaffen. Wir machen also Fortsetzung dann noch heute Abend. Ja. Was hatte sich an diesem Auferstehungstag nicht alles ereignet? In aller Frühe waren die Frauen zum Grab gekommen hatten gesehen, dass der Stein weggerollt war. Im Johannes lesen wir dann auch noch, dass Maria Magdalena in ihrem Schock zu Petrus und Johannes geflohen war, dass Petrus und Johannes am Grab waren. Und dann waren die Frauen zurückgekommen zu denen, die immer noch in Jerusalem versammelt waren. Es waren nicht nur die Jünger, es war ein erweiterter Kreis. Ich lese noch mal im Anschluss an gestern, wie die Frauen zurückkommen. Lukas 24, Vers 9 und 10. Lukas 24, 9 und 10. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und den anderen allen. Also wir merken, da sind noch mehr dabei gewesen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen mit ihnen. Da waren auch noch mehr dabei. Die sagten das den Aposteln. Beieinander sein im Schmerz, das tut gut. Eine Gruppe, die im Schmerz um den toten Jesus sich vereinigt hatte, es hat sein Gutes, in der Trauer, im Schmerz, nicht allein zu sein. Gemeinschaft fängt auf, Gemeinschaft gibt Zuflucht. So hatten sie es erlebt in den vergangenen Tagen bis zu diesem dritten Tag nach der Kreuzigung. Als die Frauen aufgewühlt über das leere Grab und über die Engelerscheinung zu den Elfen und den übrigen gekommen waren. Übrigens, die Frauen wussten auch ganz genau, wo sie die anderen fanden. Das war alles gut bekannt. Aber wie reagierte die Gruppe auf das, was die Frauen sagten? Vers 11 aus Lukas 24. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Vielleicht haben sie die alte Luther noch im Ohr, als wären's Märlein. Und sie glaubten ihnen nicht. Also nicht einmal das, was die Frauen berichteten vom leeren Grab. Sie glaubten ihnen nicht. Sie konnten noch nicht durchbrechen. In dieser Situation sind wir jetzt und ich möchte den Anfang der Fortsetzungsgeschichte lesen. Lukas 24, zunächst mal nur Vers 13 bis 16. Lukas 24, 13 bis 16. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Siehe, zwei von ihnen, zwei aus dieser erweiterten Jüngergruppe, quittieren jetzt das Zusammensein, lösen sich. Inzwischen war es wahrscheinlich früher Nachmittag geworden. Die beiden hatten noch einen weiten Heimweg vor sich, 2 Wegstunden oder umgerechnet 11 Kilometer etwa von Jerusalem nach Emmaus. Was hält sie noch hier in Jerusalem? Der, auf den sie gehofft hatten, ist tot. ihre ganze Hoffnung tot und begraben. Und so machen sich die beiden auf den Weg um diese 11 Kilometer nach Emmaus unter die Füße zu nehmen. Und wir können uns das richtig vorstellen, wie sie wohl, ja, soll ich sagen, vor sich hin dappten. Der Trauermarsch von gestern Abend würde auch wieder passen. Wer waren die beiden? Später in Vers 18 wird uns der eine mit Namen vorgestellt, mit Namen Kleopas. Wenn wir im Johannesevangelium unters Kreuz schauen, dann haben wir da einen, der so ähnlich heißt, beziehungsweise seine Frau. Da heißt es in Johannes 19,25, es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas. Klopas, Kleopas, wenn die beiden identisch sind, dann wäre die Maria, die unterm Kreuz stand, die Frau des Klopas, eine enge Vertraute der Jesusfamilie, eine Nachfolgerin. Wir können es schlussendlich nicht lösen. Sie sind auf dem Heimweg, diese beiden Männer, Kleopas und sein nicht genannter Mitgenosse. Vers 14, sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Oder sie waren untereinander ins Gespräch vertieft über all das, was sich ereignet hatte. Ja, wie gut ist das, wenn man Unverständliches nicht in seinem Herzen verschließen muss, sondern jemanden hat, mit dem man es teilen kann. Und wenn man dann auch noch einen gemeinsamen Weg unter die Füße nehmen kann, wie gut kann so ein Erzählspaziergang tun? Vielleicht haben Sie das in diesen Tagen auch schon praktiziert. Und dennoch heißt es hier, sie unterhielten sich untereinander. Wörtlich, sie bewegten das Unverständliche hin und her. Ja, sie konnten es nicht lösen. Wieder und wieder werden sie sich die Ereignisse der letzten Tage vor Augen gehalten haben, ohne dieses Rätsel verstehen oder lösen zu können. So kann Gespräch untereinander eine gewisse Hilfe sein, aber oft bringt es noch nicht die eigentliche Lösung. Auch in unseren Begegnungen, ich habe das ganz oft auch in Gesprächen erlebt, dass erst dann, wenn man miteinander die Not vor Jesus ausgebreitet hat, da dann oftmals im Beten sogar ein Licht aufgeleuchtet ist. Bleiben wir nicht untereinander, sondern wählen wir den Aufblick, so wie wir es am Mittwochabend hatten, vom alten Jakob. Herr, ich warte auf dein Heil. Und jetzt werden wir Zeuge davon, wie Jesus sich selbst dieser beiden annimmt. Vers 15, und es geschah, als sie so redeten und miteinander und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Dieses Selbst haben wir nicht so oft in unserer Bibel. Man kann das sich ruhig auch mal sammeln. Das ist was ganz Besonderes, wenn es heißt Jesus selbst oder Gott selbst. Es kommt also jetzt ein Mitwanderer zu ihnen. Ihr ganzes Denken und Reden kreiste um den toten Jesus und jetzt erfüllt sich bei Ihnen im wahrsten und handgreiflichsten Sinn die Verheißung aus Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus wusste, was die beiden jetzt brauchten, um aus ihrem Untereinanderreden herauszukommen, um Durchblick und die höhere Dimension zu erhalten. Und ihnen schickt er nun keinen Engel. Nein, er naht sich selbst. Diese Begegnung ist ihm so wichtig, dass er sie höchstpersönlich vornahm. Und das, obwohl es sich hier nicht um namhafte Apostel handelt, sondern um Nachfolger aus dem erweiterten Jüngerkreis. In der Wuppertaler Studienbibel wird dazu bemerkt, wenn Kleopas und sein ungenannter Begleiter auch keine hervorragenden Personen waren, so hatte der gute und treue Hirte gerade ein Herz für die Kleinen seiner Herde. Was für ein Trost auch für uns heute. Die beiden mögen ihn zunächst wohl für einen Mitwanderer gehalten haben, denn es war ja durchaus üblich, dass man sich auf dem Weg zu Reisegruppen zusammenschloss. So lag also rein äußerlich gar nichts Erstaunliches darin, dass jetzt dieser dritte Mann mit ihnen ging. Interessant ist jetzt Vers 16. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Wie schön, dass Gott Zeit hat und dass er auch uns Zeit lässt. Er führt schrittweise. Und ich habe jetzt bei der Vorbereitung gedacht, vielleicht ist das extra so gewesen, unseretwegen. Wir können ja heute den Auferstandenen auch nicht mehr mit den leiblichen Augen sehen. Aber das, was passiert ist im Folgenden, das können wir genauso erleben. Und es war für die beiden nicht das Erkennen mit ihren äußeren Augen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Diese beiden Wanderer erkannten Jesus nicht. Maria Magdalena hatte ja auch gemeint, es ist der Gärtner. Dr. Meyer bemerkt, man muss sich die leibliche Existenz Jesu zwischen Auferstehung und Himmelfahrt als eine Art Zwischenzustand vorstellen, in dem er einerseits nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war und doch wie jeder andere irdische Mensch handeln konnte. Gehen, sitzen, essen, sprechen und so weiter. Ihre Augen wurden gehalten. Wer hat sie wohl gehalten? Ist ja passiv ausgedrückt, ja? Ja, sie konnten ihn nicht klar sehen. Natürlich, wenn man so voreinander herdappt, guckt man den Begleiter vielleicht auch nicht so genau an, ja? Und so wie wir bis jetzt gelesen hatten, ging dieser dritte Mann zunächst still neben den beiden Redenden her und hörte einfach mit an, was sie sagten. Jetzt in Vers 17 beginnt er zu reden und ich lese mal Vers 17 bis 19a. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr da miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Jetzt ergreift der Fremde das Wort. Er sagt zu den beiden, denen er sich genähert und denen er zugehört hatte: Was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander führt? Der bisher stille Mitwanderer und Zuhörer ergreift das Wort. Wörtlich sagt er: Was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwerft? Offensichtlich ging es recht rege zwischen den beiden zu. Jesus schaltet sich als Fragender ein. Wie er es auch schon so oft vor der Kreuzigung getan hatte. Ja, es ist gewissermaßen Gottes Art, uns durch Fragen ins Nachdenken zu bringen. Denken Sie nur mal an die allererste Gottesfrage. Ja, da kommt sie schon. Adam, wo bist du? Oder in der nächsten Generation, wo ist dein Bruder Abel? Oder denken Sie an die Hagar, die ist uns gerade so nahe von der Jahreslosung. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Oder auch bei Elia. Was machst du hier, Elia? Es ist hochinteressant, sich mal an den Fragen Gottes entlang zu arbeiten. Es gab früher ein Kinderarbeitsmaterial, schon ganz lang her, das hieß: Gott stellt Fragen. Finden Sie mal etliche. Der fremde Wanderer fragt sie nach der Ursache ihres Wortwechsels. Und da merken wir jetzt wieder, Jesus ist als Seelsorger sehr vorsichtig, einfühlsam und verständig. Er will ihnen durch eine offene Aussprache Gelegenheit geben, ihr übervolles Herz zu erleichtern. Die Reaktion der beiden ist überraschend. Da blieben sie traurig stehen. Vorher konnten sie immer noch laufen, vor sich hin dappen, aber jetzt können sie nicht einmal mehr gehen. Traurig stehen, wörtlich heißt es sogar finster dreinblickend, niedergeschlagen. Sie haben nicht einmal mehr Kraft zum Gehen. Durch diese Frage wird den beiden Männern so recht in der Tiefe bewusst, wie viel sie durch den Tod Jesu verloren haben. Wie sollten sie das diesem Fremden klar machen? Kleopas, vielleicht war er der Ältere, antwortet zuerst mit einer Gegenfrage. Sie klingt ganz fassungslos und fast empört. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Jerusalem war in der Festzeit total überbevölkert. Wenn normalerweise etwa 50.000 Bewohner in Jerusalem weilten, dann waren es in Festzeiten bis zu 150.000. Und natürlich auch viele Fremde, die aus den Provinzen dazu kamen. Deshalb waren zum Beispiel auch die Tafeln im Tempel dreisprachig. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was da geschehen ist? Jesus hält die Spannung aus. Er treibt sie sogar noch auf den Höhepunkt mit seiner nächsten nachgeschobenen Frage. Was denn? Und jetzt werden wir Zeuge eines richtigen Wasserfalls. Die nächsten Verse muss man einfach im Zusammenhang lesen, ohne Punkt und Komma. da bricht so richtig aus ihnen heraus, was sie beschäftigt. Ab Vers 19, sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Ein Wasserfall ergießt sich aus ihrem Herzen. Es ist wie wenn Jesus das angestochen hätte und jetzt ein Ventil geöffnet, das alles raus kann. Gemeinsam klären sie diesen Fremden darüber auf, was ganz Jerusalem bewegt. Das mit Jesus. Das mit Jesus, der ein Prophet war. Es ist geradezu rührend, wie sie Jesus über Jesus aufklären. Ein Prophet sei er gewesen. Das war tatsächlich Volksmeinung. Zum Beispiel nach der Auferweckung des Jünglings zu Nain heißt es, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Oder als sie bei Caesarea Philippi waren, fragte Jesus ja seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich sei? Und da kommt auch die Antwort, entweder du bist Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia oder ein anderer Prophet. Das war Volksmeinung. Das sagen sie auch hier, das mit Jesus von Nazareth, das hatte ja auch über dem Kreuz gestanden, Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Tat. Das setzen sie hinzu und geben damit ein deutliches Signal, dass dieser Jesus in ihren Augen kein Irrlehrer war. Die Bemerkung, ein Prophet, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, unterstreicht dies, ist aber in der Situation noch mehr als erstaunlich. Trotz des Todes, des Fluchtodes am Kreuz, halten diese beiden Emmaus-Jünger fest, dass Jesus von Gott kam. Und dann schildern sie ganz kurz den Prozess in Vers 20, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Auch wieder erstaunlich, dass sie als Juden die Schuld nicht auf die Römer schieben, sondern sagen, unsere hohen Priester und Oberen. Mit Vers 21 gehen sie jetzt auf ihre persönliche Situation ein. Wir aber hofften. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Dieses Wir aber steht in ganz betontem Gegensatz zu den hohen Priestern und Verantwortlichen. Und hat auf viele Jünger in Israels damals zugetroffen. Wir aber hofften in der Vergangenheit. Die Hoffnung besteht nicht mehr. Sie sagen nicht, wir aber hoffen. Nein, wir aber hofften. Diese Hoffnung ist Vergangenheit. Sie sehen für Ihre Hoffnung keine Grundlage mehr. Und was fügen Sie hinzu? Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass das geschehen ist. Heute ist der dritte Tag. Über das alles, über alles Unverständliche. Diese Worte sind sehr schwer zu übersetzen. Man müsste fast sagen, aber doch auch ist heute schon der dritte Tag. Ist da doch noch ein allerletztes Fünkchen, dieser dritte Tag? Hatten Sie auf diesen dritten Tag bisher noch einen Hoffnungsrest gesetzt? Irgendeine Rätselslösung erwartet? Wie oft hatte Jesus vom dritten Tag gesprochen? Ich will nur mal geschwind Matthäus und Markus einige Stellen uns in Erinnerung rufen. Erste Leidensankündigung in Matthäus 16, er wird getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Matthäus 17, zweite Leidensankündigung, sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Die dritte genauso, sie werden ihn geißeln und am dritten Tag wird er auferstehen. In Markus genauso, wenn wir die Evangelien zusammennehmen, sind es bestimmt 10-mal, dass Jesus vom dritten Tag gesprochen hat, an dem er auferstehen wird. Wir hören auch viel. Aber was für einen Sitz kriegt es in unserem Leben? Die Aussicht auf den dritten Tag, das hatten sie nie richtig verstanden. Statt am dritten Tag jetzt voller Erwartung zu sein, sind sie niedergeschlagen, dass so viel Zeit vergangen ist. Was für Gegensätze! Jesus ist da, sie sehen ihn nicht. Es ist der dritte Tag, sie kapieren es nicht. Die Emmaus-Jünger sind ein Urtyp gescheiter und frommer Leute, die viel gehört haben, aber keine Hoffnung mehr haben. Gleichen wir ihnen nicht manchmal? Und jetzt berichten sie dem Wanderer weiter, wie etliche Frauen sie heute Morgen erschreckt haben. 22 bis 24 nochmal, auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab, fanden so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Dieses ihn sahen sie nicht markiert das Ende aller menschlichen Perspektive. Das, was sie an diesem Vormittag von den Frauen vernommen hatten, hat den letzten Hoffnungsschimmer erbarmungslos ausgelöscht. Und nach dieser Kunde haben sie nun allen Hoffnungen den Abschied gegeben und Jerusalem verlassen, weil jetzt alles endgültig vorbei ist. Vers 19 bis Vers 24, ein einziger Wasserfall. Und erstaunlicherweise, Jesus unterbricht sie nicht. Und er funkt da jetzt auch nicht dazwischen und sagt, Herr, guck doch, ich bin's doch. Jesus lässt sie ausreden. Ich merke gerade bei meinen Seniorenschwestern in Königsfeld, dass ich die manchmal unterbreche. Und ich bin ganz neu von diesem Text gepackt worden. Jesus lässt die beiden ausreden. Er lässt alles aus ihrem Herzen herausströmen. Jetzt ist alles draußen. Jetzt hatten sie vor diesem für sie fremden Wanderbegleiter alles ausgeschüttet, was da so unverständlich, unverarbeitet und durcheinander in ihrem Herzen auf- und abwogte. Ohne es zu wissen, haben sie getan, was in Psalm 62, Vers 9 steht. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Oder was jene betrübte Hanna in 1. Samuel 1, Vers 15 zu dem hohen Priester sagt, der sie ja zunächst falsch eingeschätzt hat. 1. Samuel 1, Vers 15. Ich bin ein betrübtes Weib, Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie kennen sicher alle das bekannte oder viele das bekannte Zitat von Martin Luther. Fehlt euch etwas? Wohlan. Schüttet euer Herz vor Gott aus. Klaget's nur frei, berget ihm nichts, es sei, was es wolle. Er hört's gern, will auch gern helfen und raten. Scheuet euch nicht vor ihm und denket nicht, es sei zu groß oder auch zu viel. Getrost heraus, und sollten es eitel Säcke voll Mangel sein, alles heraus. Er ist größer und vermag und will auch mehr tun. Er ist kein Mensch, dem man könnte zu viel Betteln und Bittens vormachen. Je mehr du bittest, je lieber hört er dich. Schütte nur rein und alles heraus, tröpfle nicht. Das gefällt mir so. Tröpfle nicht. Dann wird er auch nicht tröpfeln, sondern mit Flut dich überschütten. Das Herz ausschütten. Ich wurde noch erinnert, vielleicht auch durch unsere chaotische Zeit, an den Propheten Habakuk. Den liest man ja nicht so oft, gell? Aber der Habakuk hat ganz im Anfang diese Klage, die wir ja auch heute immer wieder hören können, vielleicht auch selber sagen. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen? Und dann entblättert er in den nächsten Versen all das Unheil seiner Zeit. Und breitet es alles aus vor Gott. Die ganze politische Situation damals. Und dann kommt ein Vers. In Kapitel 2, Vers 1. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ja, manchmal muss man vielleicht auch einen Ortswechsel vollziehen, wie der Habakuk, der auf seinen Turm stieg. Ja, einfach ein bisschen einen neuen Standpunkt einnehmen. Das Herz ausschütten, das war Voraussetzung für das, was Jesus jetzt im Folgenden mit diesen beiden Männern tat, wie er sie ganz behutsam in seine Augen- und Herzensheilbehandlung nahm. Aber davon heute Abend mehr. Für die, die heute Abend nicht dabei sind, nur ein Tipp. Wenn Sie weiterlesen bis zum Schluss, kommt in einem Vers die Lösung, was Sie empfunden haben. Und wann Sie das empfunden haben, überlasse ich Ihnen alleine. Wer heute Abend da ist, da können wir es miteinander anschauen. Aber ganz oft ist das die Hilfe, dass wir einfach unser Herz ausschütten. alles raus, nicht tröpfeln, damit er uns neu beschenken kann, auch in diesen Ostertagen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir so, dass du diese Spannung damals ausgehalten hast mit diesen beiden Männern und das wirklich angestoßen hast, dass sie ihr Herz ausschütten konnten vor dir. Danke, dass dieser Weg für uns heute auch immer wieder neu offen ist, dass wir nichts verdrängen, versperren und einsperren müssen in unserem Herzen, sondern dass vor dir alles rauskommen darf. Danke, dass wir da auch keine schönen Worte machen müssen, sondern dass wir so sagen dürfen, wie es uns ums Herz ist. Hab so Dank, lieber Herr, dass du der bist, der uns auffängt, auch in allem Unverständlichen und mit allen Fragezeichen. Danke, du großer und auferstandener Herr. Amen. Auch wenn Sie gestern schon gesungen haben, auf mein Herz mit Freuden, werden wir das heute noch einmal singen. Wenn Sie weiterlesen, merken Sie nämlich, diese Jünger hatten auch ein träges Herz. Und deshalb ist es gut, wenn wir zu unserem Herz sagen, auf mein Herz. Das Lied Nummer 86, die Strophen 1 bis 3 und die 6. 86, 1 bis 3 und 6. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ja, damit jetzt einen gesegneten Ostermontag. Gibt es noch was von euch? Gut. Kommen Sie gut heim und eine schöne Osterwoche. Und wer heute Abend kommen will, um 19 Uhr gibt es Fortsetzung.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.